Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir haben mit einem Thema angefangen hier in diesem Bett. Dann hat euch der Günther jetzt in ein ganz anderes Thema mitgenommen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Erwartungen. Wir haben gedacht, wir schaffen das, zwei so wichtige Themen in einen Gottesdienst zu packen. Das heißt, jetzt kommen wir wieder zurück zu Erwartungen. Heute diese Predigt beginnt relativ lustig und auch so ein bisschen an der Oberfläche. Dann drehen wir uns einmal einen Text von Paulus und einige werden sagen, wenn ich ihn dann vorlese, wow, das finde ich gar nicht so lustig. Dann werde ich einen Vorschlag machen, wie wir mit dem Text umgehen und dann werden andere sagen, boah, geht's noch? Und die das nicht so lustig fanden, werden ein bisschen aufatmen. Und am Ende wird es für uns alle herausfordernd werden. Egal, ob du Frau bist oder Mann, ob Single, verliebt, befreundet, verheiratet, verwitwet, wieder neu auf der Suche, wie auch immer. Es geht heute also um Erwartungen. Die Erwartungen von Frauen an Männer, an ihre zukünftigen Traummänner zum Beispiel, oder auch an den tatsächlichen Mann, der sozusagen nach dem Traum morgens dann in real da neben dir liegt. Also ich würde den mal den Wachzustandmann nennen. Um den geht's genauso. Und natürlich auch um die Erwartung von Männern und Frauen. Wir fangen jetzt ein bisschen lustig an, habe ich gesagt. Das übernimmt am Anfang jetzt Florian Schröder. Der hat in einer NDR-Talkshow vor einiger Zeit mal beschrieben, was für Erwartungen heutzutage an die Frau gestellt werden. Und dann gab es einen Haufen Facebook-Posts und Likes und so. Und auch die Frage, hey, was ist denn mit den Männern? Und dann war er nochmal in dieser Show und hat auch was über Männer gesagt. Und beide Ausschnitte seht ihr jetzt.
Das Problem ist die gesellschaftliche Erwartung an die Frau heute. Was muss die Frau alles sein? Sie muss Topmodel, mager, schlank sein, aber sie muss auch Kinder wollen. Die muss sie im richtigen Moment wollen. Also nicht mit 20, aber auch nicht mit 40. 20 ist zu früh, 40 ist zu spät. Sie muss die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen. Die richtige Zahl ist nicht 1, das ist Ego, aber auch nicht 5, das ist Assi. Es muss irgendwo dazwischen liegen. Wenn sie die Kinder hat, muss sie arbeiten. Sie muss Karriere machen. Und zwar selbstbewusst, aber nicht als Emanze, aber emanzipiert muss sie sein. Selbstbewusst, emanzipiert, feministisch organisiert und überhaupt gut drauf, und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben. Sie darf keine Rabenmutter sein. Wenn sie zu Hause ist, muss sie trotzdem Karriere machen. Sie muss weiterhin Topmodel, mager, schlank sein. Man darf ihr die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie außerdem Hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren. Das ist das Wichtigste.
Es ist ja so, dass viele auch in den Kommentaren bei Facebook geschrieben haben, was ist eigentlich mit den Männern? Er spricht so nett über die Frauen, was ist mit den Männern? Haben die es etwa leichter heute? Haben die es nicht auch wahnsinnig schwer? Und ja, sie haben es schwer. Und ich bin heute Abend gekommen, um auch als Geschlechtsgenosse sozusagen den Männern etwas mit auf den Weg zu geben. Das Problem der Männer ist ja Folgendes. Der Mann heute muss zuhören können. Er muss sensibel sein. Aber er muss auch stark sein, selbstbewusst und eine Meinung haben. Diese Meinung muss er auch sagen. Aber nur dann, wenn sie auch gehört werden will. Wenn sie nicht gehört werden will, soll er die Meinung trotzdem haben. Aber er soll sie nicht sagen. Er soll sie sagen, wenn sie gehört werden will, und soll sie nicht sagen, wenn sie nicht gehört werden will. Er soll zu Hause sein, aber nicht immer. Er soll auch wieder weg sein. Er soll arbeiten gehen. Er soll was für sich machen. Er soll selbstbewusst sein, da wo er ist. Und dann soll er wiederkommen. Und wenn er da ist, soll er da sein. Und wenn er weg ist, soll er weg sein. Aber er soll dann weg sein, wenn er wiederkommen soll. Und dann da sein, wenn er da sein soll und nicht weg sein. Und wann er gerade da sein soll, weg sein soll, wann er zuhören soll, wann er eine Meinung haben soll, das muss er bitte spüren. Das ist das Wichtigste.
Also, offensichtlich kann man schon mal eins festhalten, die Erwartungen an Frauen und Männer sind hoch. Ich habe letzte Woche so ein bisschen rauszufinden versucht, was das denn für Erwartungen sind. Also ich habe so ein bisschen mich durch ein paar Artikel gegoogelt und ein paar Leute gefragt. Und eine Erwartung von Frauen an Männer scheint wohl, ich sage jetzt scheint, ja, weil das war keine ausgiebige Recherche, scheint wohl so zu sein, dass Frauen von Männern immer noch trotz Emanzipation das hier erwarten. Nee, also trotz dem allem, also trotz Haushalt und allem, das hier. Das hat mich also ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt. Also er soll natürlich so sein wie ungefähr dieser Typ von vorhin, der die Kinder nimmt und Hausarbeit kann und alles das. Aber er soll eben auch Sicherheit bieten. Ich habe dann mal ein paar Leute gefragt, sag mal, ist das für euch wirklich so? Mehrheitlich, ja. Also Frauen habe ich gefragt. Und es scheint auch so zu sein, dass für Frauen das Äußerliche tatsächlich nicht so wichtig ist. Ich bin da immer skeptisch, ob Frauen da echt ehrlich sind, wenn sie das sagen. Aber viel deutlicher wurde tatsächlich gesagt, er muss reden können. Man muss mit ihm reden können. Und er muss dieser Zuhörer sein. Frau will mit Mann lachen können, aber auch tiefe Gespräche führen. So. Und überhaupt sollte er vielseitig interessiert sein. Das habe ich auch gehört und gelesen. So. Interessant fand ich jetzt, dieses Thema Erwartungen scheint die Frauen viel mehr zu interessieren als die Männer. Google mal einfach nur Erwartungen, Frauen, Männer. Dann kommen ein paar Artikel. Und wenn du die Artikel liest, merkst du, das ist fast immer, auch wenn es sich an beide richtet, aus Sicht der Frau beschrieben. So, da kommt die Männererwartung auch noch irgendwie, aber meistens werden die weiblichen Erwartungen an ihn beschrieben. Kaum umgekehrt. Es scheint so zu sein, dass Männer gefragt nach der Erwartung an die Frauen irgendwie keine haben. So. Scheint so zu sein. Wahrscheinlich haben sie schon welche, aber es scheint nicht so reflektiert zu werden. Man hat auch kein Interesse an solchen Artikeln. Und ganz ehrlich, ich habe gemerkt, mich langweilt das Thema. Eigentlich langweilt mich dieses Thema. Ja, da kann man mal drüber reden, aber ja. Die Männer, die ich gefragt habe, hatten keine, jetzt auch nicht so große Lust, über dieses Thema zu reden. Ich vermute ja, dass diese 90-60-90 Sache, also diese tendenziell irgendwie eine größere Rolle vielleicht spielt als bei den Frauen. Aber wie willst du das sagen, wenn neben dir gerade eine Frau oder von die auch von mir gefragt, ja, von inneren Werten und so gesprochen hat. Aber dann eins habe ich dann doch noch gefunden, jedenfalls in einigen Artikeln, und ich dachte, ja, das glaube ich, das kann stimmen. Eine weit verbreitete Erwartung von Männern an die Beziehung. Bitte unkompliziert. Bitte unkompliziert. Hier steckt natürlich auch ein Problem, wenn Frau gerne über alles reden will, dann riechen wir Männer Probleme. Probleme. Das klingt für uns schon gleich mal ein bisschen kompliziert. Ich rede jetzt ja pauschal, nicht alle Frauen sind gleich, nicht alle Männer sind gleich. Ja. Ihr merkt schon, wir bleiben eigentlich in Klischees und an der Oberfläche stecken, wenn wir so fragen, wie ich das jetzt gemacht habe. Meine Antwort, was erwarten denn Frauen, was erwarten denn Männern, ist eigentlich im Prinzip, woher soll ich das wissen? Ihr müsst es selber wissen. Was ist deine Erwartung an deine zukünftige? Und ob die realistisch sind, darüber kannst du mal reflektieren. Und was ist, das ist ein bisschen eine andere Situation, deine Erwartung an deinen Wachzustand, Mann, also in einer Beziehung. Ja, jetzt ist er schon da. Da musst du dich fragen vielleicht, ob deine Erwartungen hier und da zurückgeschraubt werden können oder inwieweit du auf die Erwartungen hier und da eingehen kannst, die der andere hat. So, ich habe aber gedacht, dieses Thema, ich reiße es am Anfang an, möchte aber jetzt eigentlich einen anderen Weg einschlagen. Die Richtung, in die ich jetzt mit euch gehen will, fragt nicht so sehr, was sind denn die Erwartungen, sondern mehr, wie gehen wir grundsätzlich mit Erwartungen aneinander um? Also grundsätzlicher. Ich lese jetzt einen Text von Paulus. Da werden von euch jetzt gleich einige Bauchweh bekommen. Aber haltet das mal 5 Minuten aus. Wie gesagt, dann sage ich was und dann bekommen die anderen Bauchweh. Ich lese den Text jetzt aber nicht vor, damit ihr Bauchweh kriegt, sondern weil in diesem Text ein Schatz an Weisheit steckt, an Wahrheit. Der wiederum aber, habe ich ja eben gesagt, auch herausfordernd ist. Okay, Epheser 5, Abvers 21. Ordnet euch einander unter, tut es aus der Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter und zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in ihren Männern in allem unterordnen. Da sind jetzt die Bauchschmerzen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. So, jetzt geht der Text dann noch weiter. Man müsste den eigentlich auch noch lesen, aber ich wusste, ich werde heute nicht viel Zeit haben. Und die nächsten Sätze, die da jetzt kommen, aber es sind viele, die entfalten eigentlich nur, was er in Vers 25 sagt. Die entfalten, Männer sollen ihre Frauen lieben. Und er macht da viel mehr Worte als bei dieser Ansage an die Frau. dass Männer Frauen hingebungsvoll, darum geht's ja eigentlich, ne? Christus ist für seine Gemeinde gestorben, so sollte sie lieben. Hingebungsvoll lieben sollen, das ist das, was er in dem Text betonen will. Das ist sozusagen sein Punkt. Okay, aber wie geht es euch mit diesem Text? Steht ja auch anderes drin. Wenn ihr eine Beziehung lebt oder du in Zukunft eine Beziehung leben möchtest, in der nicht einer das Haupt des anderen ist. Und ich sage jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, ich möchte euch das ausdrücklich empfehlen. Wie geht es euch dann mit diesem Text? Dass es hier um Erwartungen geht, das habt ihr gemerkt. Die Erwartung an die Frau unterordnen, die Erwartung an den Mann aufopfernd liebend. Heute wird ja dann oft der erste Vers, der Vers 21, sehr stark betont. Ordnet euch einander unter. Es ist auch richtig, dass er so betont wird. Man kann da vielleicht auch sagen, schau mal an, der Paulus, ne? Ordnet euch einander unter. Ja, aber es ist dann schon unübersehbar, dass Paulus in den Versen danach in einer Hierarchie denkt. Ganz oben Christus, dann der Mann, dann die Frau. Das macht Bauchschmerzen. Vor allen Dingen, wenn du es gut findest, dass sich die Zeiten geändert haben. Zumindest in der westlichen Welt, zumindest vielleicht noch nicht ganz da, wo es wünschenswert wäre, aber fast. So, ich bin jemand, habe ich mich jetzt schon geoutet, ich finde das gut, dass sich die Zeiten geändert haben. Eigentlich geht es für mich noch nicht mal um Gutfinden, es geht um Gerechtigkeit bei dieser Geschlechterrollen-Frau-Mann-Frage. Um Gerechtigkeit. Viele Männer und ein paar wenige Frauen haben dafür gekämpft in den letzten 100 Jahren. Und ich möchte da nicht hinter zurück. Tausende von Jahren war der Mann das Haupt der Frau. Und ich würde jetzt einfach mal so sagen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wenn man heute in die Gesellschaft guckt, muss man sagen, ist er nicht mehr. Also unsere Bundeskanzlerin ist eine Frau. So, also da hat sich was verändert. So, heißt das jetzt, ich widerspreche Paulus? Ja, nur ist das Paulus gegenüber nicht fair. Denn er lebt nicht heute. Er lebt vor 1900 Jahren in der Antike des Vorderen Orients. Und wenn wir das ernst nehmen, wann er lebte, dann verstehen, dass Paulus das Evangelium des Jesus von Nazareth wie kein zweiter verstanden hat und sein Anliegen jetzt ist, das Evangelium auf seine Zeit zu übertragen, auf das Zusammenleben von Mann und Frau zu übertragen. Was bedeutet das für Mann und Frau? Und dabei zu Aussagen kommt, die wir vielleicht hier und da rückständig finden, je nachdem, wie wir denken, übersehen wir vielleicht, dass sie das damals überhaupt nicht waren, rückständig. Im Gegenteil, das, was Paulus hier zu den Erwartungen von Frauen und Männern sagt, vor allem an die Männer, das ist damals ein anderer Lebensstil. Paulus fordert von ihnen einen anderen Lebensstil. Umdenken. So. Okay, ich will das nochmal grundsätzlich sagen, wie ich an der Stelle mit der Bibel umgehe oder auch grundsätzlich und möchte euch das so ein bisschen dafür werben, so mit der Bibel umzugehen. Das Evangelium, kurz gesagt, die Botschaft, ich habe sie extra nochmal mitgebracht, habe ich jetzt nicht wahnsinnig lang drüber nachgedacht, aber ich würde sagen, ja, so ungefähr kann man das Evangelium beschreiben. Das lautet, Gott liebt euch bedingungslos, diese Liebe rettet die Welt, darum liebt einander. Wenn das die Message ist. Dieses Evangelium, diese Botschaft kommt nie anders zu uns als durch eine bestimmte kulturelle Form der Zeit, in der dieses Evangelium gesprochen wird. So, du bekommst es nicht anders als durch eine bestimmte Kultur. Sie kam zum Beispiel nicht nur diese Botschaft, kannst du das ganze Bibel angucken, aber jetzt zum Beispiel durch einen jüdischen Mann geboren ungefähr 7 vor Christus. In einer Welt, die wäre dir sowas von fremd, wie man sich dort kleidete, wie man dort dachte, auch wie er dachte, welche Sprache er allein sprach, du würdest kein Wort verstehen, welche religiösen Bräuche er lebte, was er für einen Musikgeschmack hatte, welche Dinge er aß, das alles wäre dir sowas von fremd. Wir stellen uns Jesus oft als so einen weltentrückten Universalmenschen vor, ja? Der war Mensch seiner Zeit. Wir stellen uns vor, wir hätten den Wenn wir den treffen könnten, könnten wir ihn auf Englisch oder Deutsch fragen, was er eigentlich zur Pränataldiagnostik denkt. Er würde dich nicht verstehen und er wüsste nicht, wovon du redest. Wenn wir das ernst nehmen, dass das Evangelium Fleisch und Blut, Mensch wurde, dann heißt das in dieser Zeit. Zu diesem Menschen, Jesus von Nazareth, würden dich riesige kulturelle Hürden erstmal trennen. Das Evangelium von der Liebe Gottes wurde Fleisch und Blut. Das ist aber nicht ein Problem. Das ist gerade das Großartige des Evangeliums. Gott wurde einer von denen, so könnte man sagen, damals. Und er wird einer von uns. Das Evangelium wird auch heute unter uns, kann es neu gelebt werden. Es muss allerdings in jeder Kultur auch wieder neu gelebt werden. Und wird diese Kultur dann transformieren. So, jetzt hast du diese alten Texte also. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, ja, haben die mir dann nichts mehr zu sagen oder was? Weil die Zeiten sind ja andere gewesen. Doch, wir haben das Evangelium nur in diesen Texten. Unser Job ist, Kultur und Evangelium auseinanderzuhalten. Dabei werden wir Fehler machen. Aber wir müssen. Wir müssen fragen, was war damals normal? Wie waren die, was waren das für Zeiten? Und dann ist die interessante Frage, wie veränderte das Evangelium eigentlich diese Gesellschaften und diese Zeiten? Das Denken damals. So, denn Jesus, so sehr er Kind seiner Zeit war, und das war er, so sehr war seine Botschaft eine Revolution. Sie hinterfragt in 100 Punkten, was man damals dachte und gang und gäbe war. Sie transformierte Religion, Politik, Ethik, Soziales, so. Und dasselbe, deswegen möchte ich eine Lanze für Paulus brechen, dasselbe tut Paulus. Er denkt alles, was man über Frau und Mann in seiner Zeit sagen kann, vom Evangelium her. Das ist seine Stärke, von Christus her. Und das tut er so radikal, dass es herausfordernd wird. Er fragt, und das macht er übrigens in dem ganzen Brief, was bedeutet das für unser Leben? Dass Gott uns bedingungslos liebt, dass diese Liebe die Welt retten kann und dass wir deswegen einander lieben sollen. Was bedeutet das für Gemeinde, für Gesellschaft, für Ehe? So. Was bedeutet das für diese Gesellschaft, die, und das müssen wir jetzt erkennen, in der, da war das Patriarchat normal. Es war normal, dass Männer und Frauen verheiratet wurden. Und zwar zu einer Zeit, da würde uns schlecht. Also zu einem Alter, da würde uns schlecht. Wir würden das Jugendamt einschalten. Das war aber normal. Man kann auch nicht einfach aus heutiger Sicht sagen, das war falsch. Weiß ich nicht. Klingt arrogant. Ich habe nicht damals gelebt. In dieser Gesellschaft waren Frauen mit wenigen Ausnahmen ungebildet. Sie hatten keine Ausbildung. Und viele Kinder bekommen war wichtig. Alleine schon wegen der Altersvorsorge. Die Frau galt als Besitz des Mannes, der konnte sich jederzeit scheiden lassen, sie absolut gar nicht. Das sind andere Verhältnisse. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, wenn man das ganz ordentlich machen wollte, müsste man sogar differenzieren zwischen der Gesellschaft, in der Jesus lebte, und der Gesellschaft, das war eine jüdische, ja, und die Gesellschaft, an die Paulus schreibt, das war eine griechisch-römische. Müsste man eigentlich auch noch unterscheiden, mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall waren die Erwartungen an Männer und Frauen andere als heute. Und wenn man sich die Mühe macht, sich zurückzudenken, so gut das geht, ich glaube, das gelingt uns auch nur zu 80%. Und dann Paulus liest, dann sind viele seiner Aussagen revolutionär und dann können wir davon lernen. Und jetzt komme ich zu dem, was für uns alle herausfordernd ist. Denn das, was Paulus sagt, ist nur, weil ich jetzt gesagt habe, nein, es ist eine andere Zeit, das wird nicht zur leichten Kost. Paulus denkt Beziehung, Erwartung von Männern an Frauen und von Frauen an Männern konsequent von Jesus Christus her und dem, was er gesagt hat. Und von dieser Sache hier, die hier vorne steht, ja, Gott liebt bedingungslos. Diese Liebe kann die Welt retten und auch Familie, Ehe, Beziehung. Und deshalb liebt einander. Das bedeutet jetzt, und deswegen ist der erste Satz tatsächlich das Wichtigste, ordnet euch einander unter. Ja, das ist eigentlich die Konsequenz. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Man könnte jetzt auch mal sagen, aus Liebe zu dieser Message, weil euch das begeistert, tut es, ordnet euch einander unter. Eigentlich sagt er, Frauen und Männer, es geht beim Thema Erwartungen nicht um euch. Es geht nicht zuerst um dich, um die Erfüllung deiner Erwartungen. Das ist die heftige Message irgendwie. Das, was unangenehm ist, das, was herausfordert. Es geht um den anderen. Nimm dich zurück. Denk für den anderen. Lebe für den anderen. Denk vom anderen her. Denn so ist Gott. Er liebt selbst seine Feinde sozusagen, ja. Und er opferte sein Leben für diese Leute, für Leute wie euch, für jeden. Daran orientiert euch. So, für die Frauen in der damaligen Sozialstruktur bedeutet das offensichtlich, ordnet euch unter, achtet eure Männer. Warum muss er ihnen das sagen? Das mussten sie sowieso. Ich rate jetzt mal. Diese Frauen hatten diese Männer nicht aus Liebe geheiratet, in den wenigsten Fällen. Seltenst. Und da werden ein paar gehörige Pfeifen drunter gewesen sein, mit denen sie da unter einem Dach leben müssen. Diese Zeiten wollen wir nicht zurück. So, aber damals war es so. Paulus sagt, wegen eurer Liebe zu Gott, achtet diese Männer, ordnet euch ihnen unter. so drückt sich euer Glaube aus. Denn Paulus glaubt anscheinend, so ist das nun mal. Der Mann ist der Frau übergeordnet, er hinterfragt das nicht. Weiter hinten im Brief hinterfragt er eine andere Sache nicht. Er sagt, Sklaven, gehorcht euren Besitzern. Er hinterfragt dieses Modell nicht. Gehorcht ihn so, als wäre das Christus. Leider hinterfragt er das nicht, ja. Aber er spricht dann auch zu den Herren dieser Sklaven und sagt ihnen, und ihr behandelt eure Sklaven gut. Behandelt sie so, wie ihr von Gott behandelt werden wollt. Seine Hoffnung ist, dadurch könnten diese Beziehungen gesund werden. Und darum steckt in seiner Ansprache an die Männer auch in diesem Text das Revolutionäre, das, was, den langen Text, den ich da weggelassen habe, das, was im Vers 25 steht. Liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde liebt. Er gab sein Leben für sie. Männer, es geht hier nicht um euch. Euch muss es um eure Frauen gehen. Behandelt sie so, wie Gott euch behandelt. Das Wort, das hier steht, Agape, das habt ihr sicher schon oft in Predigten gehört. Das Wort für Liebe, ne? Agape. Es gibt auch noch ein anderes Wort für Liebe, Eros. Eros ist die Liebe, die liebt, weil der andere so ist, wie er ist. Eros ist die Liebe, die liebt, weil er meine Erwartungen erfüllt. 60-90-60. Aber auch fester Job oder kinderlieb oder romantisch oder gut zuhören können. Wenn man ihn deshalb liebt, das ist alles Eros. Und Eros ist wichtig für eine Beziehung. Agape ist aber die Liebe, die liebt, obwohl. Liebt, obwohl. Und die den anderen schön liebt. Das hat Jan, glaube ich, so ähnlich letztes Mal gesagt hier. Paulus glaubt, wie Jesus, dass nur solche Liebe die Welt und die Gesellschaft und die Ehen verändern kann. Liebe, obwohl. Trotz unerfüllter Erwartungen. Zuerst an den anderen denkt. Ich finde das übrigens sehr steil. Es gelingt mir nur in meinen besten Momenten. Aber niemand hat gesagt, dass diese Botschaft hier, so brillant sie ist, einfach ist, leicht zu leben ist. Liebt, Liebe rettet die Welt, liebt einander. Trotzdem ist es meine Hoffnung. So, was bedeutet das heute für Erwartungen an Männer und Frauen? Ich komme zu dem letzten Punkt und versuche ein paar Konkretionen. Ob die jetzt so alles abdecken, weiß ich nicht, aber ein paar. Ich habe gedacht, auf gesellschaftlicher Ebene, fangen wir mal an. Was bedeutet das auf gesellschaftlicher Ebene? Ist jetzt meine Meinung. Ja, da drüben, Gesellschaft. Was bedeutet es, vom anderen her zu denken? Liebe, obwohl. Es könnte auf gesellschaftlicher Ebene bedeuten, dass Männer für die gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frau kämpfen, wo sie noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Das bedeutet nämlich, dass Männer tatsächlich etwas aufgeben, Privilegien aufgeben. Die verlieren da was. Aber so ist das, wenn man vom anderen her denkt. Für mich eine Konkretion auf gesellschaftlicher Ebene. Beim anderen habe ich mich schwer gefunden. Ich habe bestimmt 20 Minuten nachgedacht. Was könnte das aus Frauensicht bedeuten? Und es fällt mir schwer, das zu beurteilen. Vielleicht ist hier und da etwas gekippt. Manche empfinden das schon. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber manche empfinden, dass der Mann schon, dass es schon fast was ist, wofür man sich schämen muss, wenn man Mann ist. Per se wird man als Macho verdächtigt, per se ist man gesteuert, per se ein bisschen unterbelichtet, zumindest einseitig begabt, wie auch immer, ja so. Ich würde mal sagen, ihr könntet vielleicht ein bisschen Forschungsvertrauen, wir sind so nicht immer, so würde ich mal sagen. So. Aber wie gesagt, also eigentlich kann ich dazu gar nichts sagen, das müssten Frauen beantworten, diese Frage. Was bedeutet das für eine Beziehung? Es kann für Männer bedeuten, auf den nächsten Karriereschritt zu verzichten, um der Frau Freiraum zu verschaffen. Könnte für den Mann bedeuten, beim Chef Elternzeit oder Teilzeit zu beantragen. Und das ist etwas, was für die meisten von uns Männern nicht leicht ist. Immer noch kostet das was. Also auch wenn man das will, kostet es irgendwie Ansehen. Es kratzt ein bisschen an unserem Stolz. Geht jedenfalls manchen so, vielen so. So, also, aber das könnte das bedeuten, vom anderen her denken. Es könnte für Frauen bedeuten, damit zu leben, dass man nicht alles kann. Wir können nicht die Besserverdiener und die Hausmänner sein. Wir können nicht die Waschmaschinenreparierer und die Feingeister sein. Manche können das schon, ja. Aber so, und der Zuhörer und der Vielredner und der Babysitter und der Superheld und alles. So, also irgendwo, wahrscheinlich müsst ihr sagen, ja, ich muss den Mann so nehmen, wie er halt auch ist. Es bedeutet auf jeden Fall für beide, das ist eigentlich die Botschaft, zu lernen, dass der andere nicht alle Erwartungen erfüllen kann und wird und ihn trotzdem zu lieben. Die Bibel nennt das Gnade. So, was bedeutet es für dich, wenn du noch nicht in einer Beziehung bist? Ich habe das mal noch nicht Single genannt, weil ich glaube, es gibt auch Singles, die sagen, nee, das ist aber für mich jetzt aber nicht ein Thema, ich bin jetzt auf der Suche. So, aber manche vielleicht schon. So, wenn du irgendwann eine Beziehung vielleicht möchtest. Du bist in der schönen Lage, dass du deine Erwartungen noch nicht mit dem Wachzustand Mann und der Wachzustand Frau vergleichen musst. Außer du merkst, dass deine Erwartungen, dass die da draußen überhaupt gar keiner erfüllen kann und dass das deswegen irgendwie schwierig ist. Ja, dann siehst du auch schon die realen Leute da. Aber vielleicht kannst du dich, so habe ich gedacht, beim Verlieben oder kurz danach oder kurz davor, also aber beim Verlieben wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber dann, wenn die Hormone noch nicht so boom oder schon wieder ein bisschen abgeklungen sind, irgendwie dann, könntest du dich fragen, ob es bei diesem Menschen, ob es dir bei diesem Menschen um dich geht oder um den anderen. Mehr um dich oder um den anderen. Geht es darum, etwas zu bekommen oder zu geben? Ich weiß, dass es immer beides ist, eine Mischung aus Eros und Agape. Ne? Nur Eros würde bedeuten, ich will sie, weil sie ist der Hammer. Nur Agape würde bedeuten, ich nehme ihn, weil ihn nimmt sonst keiner. Es ist etwas dazwischen. Ja? Aber du könntest dich das vielleicht fragen in deinen kühleren Momenten. Worum geht's mir hier? Vor allem um mich. So. Du kannst natürlich genauso fragen, das ist auch eine kluge Frage, geht es dem anderen mehr um sich selbst oder geht es ihm um mich? Lass dich nicht auf jemanden ein, der dich braucht. Sag ich jetzt mal so. Lass dich nicht auf jemanden ein, der dich braucht. Wer braucht dich? Du ihn. Ja. Und wisse, das ist der letzte Punkt. Achso, ich wollte da klicken. Geht es vor allem um dich? Geht es ihm um sich? Und das Letzte, lieben obwohl, wisse, er, sie wird niemals alle deine Erwartungen erfüllen. Du tust das übrigens auch nicht. Kannst du diesen Menschen lieben, obwohl? So, Amen. Ihr merkt, ich war heute schneller. Trotzdem bin ich noch nicht ganz fertig. Aber ihr dürft nach oben kommen, ja. Denn ich leite jetzt über zum Abendmahl. Und das klingt erstmal wieder was ganz anderes. Nee, das passt sehr gut zu diesem Thema. Ich habe vorhin das Evangelium betont. Gott liebt uns bedingungslos. Diese Liebe rettet die Welt. Darum liebt einander. Das müssen wir, habe ich behauptet, in jeder Generation neu leben. Und auch gucken, was bedeutet das jetzt heute? Das Abendmahl aber ist ein zeitloses Symbol. Deswegen liebe ich es so. Dass in jeder Generation, jeder Kultur, jeder Gesellschaft dasselbe meint und verstanden wird. Weil wir essen, trinken, schmecken, das tut jeder, egal, das war schon vor 20.000 Jahren so. Und wir verstehen, Gott gab sich für euch. Das verstehen wir, wenn wir das nehmen. Nehmt es, esst, trinkt, lebt davon und tut es bitte gemeinsam. Nicht liebt einander sozusagen, das kommt da zum Ausdruck, wenn ihr das gemeinsam teilt. Wenn du dieser Liebe glaubst, wenn diese Liebe deine Hoffnung ist, wenn du diese Liebe leben willst, dann lade ich dich ein, gleich nach vorne zu kommen, Saft und Brot hier zu bekommen. Hier drüben wird Matze und Eva stehen, hier stehen Sarah und ich und wir geben das euch mit den Worten, Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Es ist ein Symbol voller Kraft, das dich schmecken lässt, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, obwohl. Der dich liebt, obwohl. Ich lese die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt in meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. An einer anderen Stelle schreibt Paulus, beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot, weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Jesus Christus, vielen Dank, dass du diese Liebe Gottes verkörpert hast, so dass Menschen, die dir begegneten, sie verstanden und wir sie heute noch entdecken können und begreifen. Und wir danken dir für diese Liebe, die sich in deiner Hingabe ausdrückt. Und wir bitten dich, hilf uns ein bisschen mehr so zu sein wie du und diese Hingabe zu leben und zu lieben, obwohl. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.